Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Professor Yves Gramich zum Thema Hüftprothese. Die erfolgreichste Operation des Jahrhunderts.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ich sage herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich, dass ein weiteres Mal bei uns zu Gast ist Professor Yves Gramlich. Professor Gramlich ist Chefarzt im Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt und ausgewiesener Endoprothetik-Experte. Professor Gramlich, wir haben das letzte Mal schon über Knie-Taps gesprochen oder Knieprothesen, nicht nur über die Taps. Und da habe ich viel gelernt, das habe ich gerade schon nochmal gesagt. Insbesondere fand ich spannend, dass die native Röntgendiagnostik da so eine große Rolle spielt. Und heute wollen wir uns weiterhangeln zur Hüftprothese. Aber bevor ich jetzt weiterquatsche, erstmal herzlich willkommen, dass Sie ein zweites Mal da sind. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank. Es hat mir das letzte Mal schon sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch heute wieder auf den Podcast mit Ihnen zum Thema Coxarthrose und Hüftprothese.
Genau, Sie sagen es gerade, Coxarthrose, das ist wahrscheinlich einer der Gründe oder einer der häufigsten Gründe, warum man so eine Prothese einbaut. Ist das richtig? Also was gibt es denn sonst noch für Gründe für eine Prothese im Bereich der Hüfte?
Ja, die Coxarthrose ist so die Endstrecke wie auch am Knie. Die Arthrose bezeichnet ja den Endzustand, wenn der Gelenkknorpel aufgebraucht ist, wenn es dann wirklich zum mechanischen Problem kommt und Knochen auf Knochen gegeneinander reibt. Das Mittel des Alters ist so um die 70 Jahre des alten Patienten, aber natürlich gibt es auch Ursachen beim jungen Patienten. Da gibt es dieses femoroacetabuläre Impingement, also das Hüftimpingement, bei dem der Hüftkopf nicht mehr richtig gleiten kann, weil entweder die Pfanne zu eng wird, das ist das Pinzer-Impingement oder das Kamm-Impingement, wenn der Hüftkopf unrund ist. Und natürlich gibt es posttraumatische Zustände, wenn was gebrochen ist. Auch dann kann man eine Hüftprothese machen, aber ganz oft oder mit am meisten natürlich die klassische Coxarthrose im Alter aufgrund von Verschleiß des Knorpels.
Wie äußern sich die Patienten denn klinisch? Also mit welchen Beschwerden kommen die zu Ihnen in die Sprechstunde?
Ja, das ist meistens ein richtiger Blumenstrauß voll Beschwerden. Die Patienten können vor allem ganz schlecht artikulieren, wo es denn wirklich wehtut. Also ganz wichtig zu wissen ist, dass die Hüfte wirklich in der Leiste wehtut. Wenn man den Patient wirklich fragt, ja, wo tut's weh, dann deutet er meistens auf den Trochanter, also von außen. Aber es muss einem bewusst sein, dass anatomisch eigentlich die Hüfte in der Leiste ist, ne? Und das heißt, die klassische Coxarthrose tut dem Patienten in der Leiste weh und bei klinischen Tests also vor allem bei der Innenrotation. Aber natürlich Wirbelsäulenprobleme, LWS-Probleme, Lumboischalgie, Traktussyndrome, das sind alles Beschwerden, die das Ganze kopieren oder überstrahlen. Und das gilt es natürlich klinisch dann herauszufinden in einer guten Untersuchung auf der Untersuchungsliege.
Haben Sie da so ein paar Tipps oder Beispiele für die klinische Untersuchung, die Sie dann immer so durchführen?
Ja, also klassisch liegt der Patient zu Beginn auf dem Rücken auf der Untersuchungsliege. Man schaut zunächst, ob die Beinlänge ungefähr gleich ist. Bei einer ausgeprägten Coxarthrose, die nur einseitig ist, ist das Bein natürlich ein bisschen kürzer, weil ja der ganze Gelenkknorpel fehlt und der Hüftkopf quasi einwandert. Dann sollte man versuchen, eben mit gebeugtem Bein die Hüfte zu bewegen. Und ganz klassisch ist eben, dass die Innenrotation als erstes sehr wehtut. Im Spätstadium kann man die Hüfte eigentlich kaum noch drehen, die ist dann wie wackelsteif. Und in einem noch späteren Stadium kann der Patient eigentlich in der Hüfte das Bein gar nicht mehr richtig auf die Untersuchungsliege legen, hat also ja schon fast eine Kontraktur oder ein Defizit in der Streckung. Und eben als Differentialdiagnostik gibt's halt diese Lumboischalgien oder LWS-Beschwerden und ISG-Beschwerden. Da muss man halt ganz gezielt fragen, ob die Schmerzen eben nicht nur in der Leiste sind, sondern über die LWS das Gesäß bis in den Fuß ausstrahlen. Und das sind natürlich dann klassische Beschwerden, die irgendwie auf die Lendenwirbelsäule zu identifizieren sind. Und da nutzt dann natürlich auch später ein MRT von der Lendenwirbelsäule oder wie Sie, ein hervorragender Neurologe natürlich.
Ja. Das geht runter wie Öl.
Ja.
ja, die neurologische Untersuchung, das ist immer wichtig.
Ja.
Wie ist das denn bei den jüngeren Patienten? Also eine Hüftdysplasie zum Beispiel oder eine posttraumatische Veränderung in der Hüfte, äußert die sich klinisch anders oder ist das genauso wie bei einer Coxarthrose?
Ja, also bei einer Dysplasie ist es ja was anderes. Da sind ja die Frühstadien gar nicht schmerzhaft, sondern da ist das Gute ja in Deutschland natürlich, dass wir ein Screening haben. Das heißt, die Kleinkinder und Babys werden ja eigentlich da gescreent und wir haben das kaum noch. Das heißt, in der Endoprothetik finden wir die Patienten raus, die kein Screening erfahren haben. Also Zugewanderte zum Beispiel aus dem Osten. Man kennt sogar in Deutschland so Cluster, wo es so Dysplasie-Cluster gibt. Aber vor allem eben Patienten, die kein Screening in der Kindheit erfahren haben und zum Beispiel auch Migrationshintergrund hatten. Und die haben dann oft auch mit 20, 30, 40 schon wirklich Arthrosezeichen aufgrund der Dysplasie. Und die zweite Gruppe sind eben die Patienten mit einem Impingement, also aufgrund von anderen Problemen, irgendeine Prädisposition haben für eine Arthrose oder, wie Sie gerade gesagt haben, die in irgendeiner Art und Weise einen Unfall hatten, das Acetabulum gebrochen hatten oder den Schenkelhals oder Kombinationen und daraus eben dann Probleme entwickeln. Und der Vorteil ist bei diesen Patienten natürlich, dass die eine auffällige Anamnese haben. Wenn jemand einen Unfall hatte oder in irgendeiner Fehlbildung oder sowas, das wissen die Patienten meistens. Dezidiert nachfragen kann man natürlich, ob jemand eine Spreizhose getragen hat, ob er irgendwie als Kind anders gewickelt wurde, irgendwelche Gipsbehandlungen hatten. Auch das kann man oft nachfragen. Und das sind aber ganz gezielt Patienten zwischen, ich würde jetzt sagen, 20 und 40, die das betrifft.
In unserer ersten Folge zum Thema Knieendoprothetik bin ich ja reingefallen und habe gesagt, Mensch, wir brauchen auf jeden Fall ein MRT. Wie ist das denn bei der Hüfte? Welche Bildgebung oder welche Diagnostik ist denn da für Sie erforderlich?
Ja, da ist es genauso. Also die klassische Diagnostik der Coxarthrose ist die Beckenübersichtaufnahme tief eingestellt. Das heißt, man sieht im Röntgen nicht das ganze Becken, sondern so ein bisschen weiter unten. Und eine Hüfte axial oder Lauenstein, also auch wieder zwei Ebenen, aber eben das ganze Becken in seiner Breite. Warum? Weil wir eben immer links gegen rechts vergleichen. Das ist ganz wichtig, um auch die Beinlänge zu sehen, um die Geometrie zu sehen. Da gibt's gerade an der Hüfte gibt's bestimmte Schlagwörter wie Offset, Schenkelhalslänge etc., um auch später eine Hüftprothese wie mit einem Architekturprogramm einplanen zu können. Auch hier ist es so wie am Knie, dass eine MRT-Diagnostik eigentlich additiv ist. Das heißt, natürlich brauchen wir sowas bei einem femoroacetabulären Impingement des jungen Patienten, um bestimmte Winkel auszumessen oder auch differenzialdiagnostisch. Aber die klassische Coxarthrose, gerade wenn die Patienten über 50, 60, 70 sind, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ist die Beckenübersicht tief und Hüfte axial. In der Praxis, also niedergelassene Praxis, wird oft als, ich nenne es mal Screening, eine Hüfte in zwei Ebenen einfach gemacht. Das wäre die kleinstmögliche Röntgenaufnahme, um das richtig zu sehen.
Können Sie mal den Leuten, die das nicht häufig sehen, so ein bisschen erklären und beschreiben, was man da sieht in der Röntgenaufnahme? Also was ist so ein typischer Befund bei der Coxarthrose im Röntgen?
Ja, also gibt es ja auch wieder vier Stadien, wie ja immer in der Medizin, von nicht schlimm bis schlimm. Also ich weiß nicht, wie es in der Neurologie ist, aber in der Unfallchirurgie gibt es eigentlich alles in vier Stadien. Also insofern ist es Calcuin und Lawrence Stadion 1 bis 4. Und da ist es so, dass Sie natürlich in den einfachen Stadien sehen Sie einfach viel Gelenkspalt zwischen Hüftkopf und Acetabulum. Und wenn der Knorpel aufgebraucht ist, sieht man Knochen auf Knochen. Und dann gibt es bestimmte Formen noch, wie Protrusionscoxarthrosen, wo wirklich der Hüftkopf schon fast ins Becken einwandert. Oder es gibt natürlich auch Hüftkopfnekrosen, wo der Hüftkopf untergeht, ob bakteriell oder aufgrund von anderen Erkrankungen. Oder, wie beim IMPP früher immer geprüft, vielleicht sind auch Studierende dabei, aufgrund der Taucherkrankheit, das muss man ankreuzen, aber ich habe es in meinem Leben noch nie gesehen, obwohl ich schon viel Hüftkopfnekrosen gesehen habe.
Sehr gut. Jetzt war es ja so, das fand ich als Neurologe sozusagen aus einem konservativen Fach kommend, fand ich das sympathisch, dass man ja auch bei den Knieveränderungen ja sehr viel konservativ probiert, bevor man hingeht und eine Prothese implantiert. Wie ist das bei den Coxarthrosen? Also was kann man den Patienten anbieten konservativ? Ist das da auch so ähnlich gelagert, dass die Prothese sozusagen das allerletzte ist, was man dann tut? Oder?
Ja, im Prinzip ist es genauso wie am Knie, die konservativen Schritte. Also es geht wieder um Änderung der Lebensumstände, also ein bisschen Gewichtsabnahme. Man kann Physiotherapie versuchen. Dann ganz wichtig ist die LWS-Abklärung, also die Lendenwirbelsäule, weil die eben oft mit einspielt. Und im Gegensatz zum Knie ist aber ganz wichtig, diese Injektionen haben einen deutlich geringeren Stellenwert. Also am Knie haben wir das letzte Mal ja besprochen, dass auch in der Leitlinie verhaftet ist, dass man Cortison und Hyaluronsäure zum Beispiel mischen kann und das injizieren kann und das gut hilft. Die Hüfte hat einfach einen extrem geringen Gelenkspalt, ist viel enger und man kann so richtig gut auch wirklich nur injizieren, indem man das Ganze unter Röntgen macht. Also diese Infiltrationen haben deutlich geringen Stellenwert, aber ansonsten auch die konservative Therapie, auch Antiphlogistika als Schmerzmittel. Man muss aber sagen, dass die Patienten in meiner Erfahrung an der Hüfte einen deutlich höheren Leidensdruck haben, oft schneller zur Hüftprothese greifen wollen, aber auch, muss man sagen, der Erfolg der Hüftprothese ja deutlich höher ist als bei der Knieprothese.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group. Wenn Sie als Ärztin oder Arzt in der orthopädischen Chirurgie oder Unfallchirurgie tätig sind und Interesse an beruflicher Abwechslung oder einer Karriere als Führungskraft haben, dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
Woran liegt das?
Ja, das ist einfach ein anderes Gelenk, ne? Die Hüfte ist ja ein Kugelgelenk, das Knie ist deutlich komplexer und die Hüftprothese gilt ja an sich auch als die erfolgreichste OP überhaupt. Warum? Weil das Nutzen-Risiko-Verhältnis und die Komplikationsraten eben so gering sind, aber der Gewinn an Lebensqualität durch die OP halt eben so hoch ist. Die Hüftprothese selbst in der Mechanik gab es vor 20 Jahren schon mal so Zitate, dass die eigentlich komplett ausgereift ist. Natürlich hat sich immer noch sehr, sehr viel da verbessert, vor allem die Materialien, die gegeneinander gleiten. Aber man muss sagen, dass eine Hüftprothese schon sehr, sehr ausgereift ist und eben diese Kugelgelenkmechanik sehr, sehr gut nachgebildet wird und die Patienten eigentlich sofort einen extrem hohen Zugewinn an Lebensqualität haben. In den letzten Jahren sind vor allem die OP-Techniken deutlich besser geworden, also minimalinvasive Techniken, die Operationen so, dass sie im Rahmen von Fast-Track-Konzepten laufen, wenig Bluttransfusionen bis gar keine. Also da hat sich extrem viel getan und die Patienten haben einen sehr hohen Zugewinn an Lebensqualität.
Ich hatte letztens eine Patientin, die einfach aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankung nicht mehr operationsfähig war für eine Hüft-TAP und die aber, glaube ich, immer Infiltrationen auch bekommen hat. Mhm. Sind das diese Infiltrationen mit der Hyaluronsäure zum Beispiel auch oder sind das Injektionen mit Lokalanästhetikum? Was wird da gemacht?
Also wie gesagt, das hat meines Erachtens einen extrem geringen Stellenwert an der Hüfte. Ne, mhm. Man kann den Gelenkspann selbst eigentlich nur gut unter Röntgen, also unter Bildwandlerkontrolle treffen. Was dann viel gemacht wird, ist, dass man den Trochanter einfach infiltriert, wenn so Bursitiden vorliegen. Das ist aber nicht das Gelenk selbst. Also ich würde sagen, der Stellenwert für so Infiltration ist wirklich extrem gering. Und die Patienten sind ehrlich gesagt ganz, ganz häufig eigentlich auch im hohen Alter noch OP-fähig. Wir müssen ja auch dran denken, dass eine Endoprothese ja mittlerweile auch im hohen Alter der Behandlungsstandard ist, der medialen Schenkelhalsfraktur, die ja gerade im Alter auftritt und die Patienten natürlich dann trotzdem operiert werden. Na, also das ist...
Lassen Sie uns dann gerne zu den Prothesen kommen. Also ist es denn auch so wie beim Kniegelenk, dass es viele verschiedene Formen von Prothesen gibt? Oder ist es letztlich immer nur die eine oder die andere?
Ja, also ist im Endeffekt nicht ganz so komplex wie am Knie. Das haben wir das letzte Mal mit verschiedenen Bandstabilitäten, die wir da testen müssen und so rausgesucht. Ich glaube, erstmal wichtig zu wissen ist an der Hüfte. Es ist die klassische Hüfttotalendoprothese ersetzt auf der einen Seite das Acetabulum am Becken und auf der anderen Seite den Hüftkopf mit einem Anteil, der im Schaft verankert ist. Das ist die klassische Totalendoprothese. Und wenn man schon sagt Totalendoprothese, gibt es also auch eine, die nicht total ist. Das ist die Hemiprothese oder der sogenannte Duokopf. Und das ist eine Prothesenart, die eigentlich immer im Alter benutzt wird, bei Schenkelhalsfrakturen. Klassisch sagt man hier, wenn die Lebenserwartung unter 10 Jahre ist oder wenn die körperliche Aktivität gering ist. Warum? Da wird nur der Teil im Femurschaft ersetzt mit einem Kugelkopf, der aber im Acetabulum dann beweglich ist. Das heißt, es gibt keine Hüftpfanne. Das ist das, was bei der Hemiprothese fehlt. Und theoretisch gesehen könnte das ja dann über Jahre durchscheuern, um es einfach zu sagen. Das passiert weniger, als man denkt, aber trotzdem macht man deswegen diese Hemiprothesen nur in den Fällen Fraktur und geringe Mobilität oder geringer Anspruch. Klassisch, wie gesagt, die Hüfttotalendoprothese. Und die haben sich in den letzten Jahren halt immer weiterentwickelt. Und da gibt es auch sogenannte Kurzschaftprothesen, die ganz, ganz knochensparend sind. Und wiederum, wie auch beim Knie schon erklärt, geht dann die Reihe so weiter, dass man natürlich immer mehr Oberschenkel ersetzen kann oder immer mehr Becken ersetzen kann, nämlich Revisions- und Tumorprothesen, je nachdem, wie viel Knochen fehlt aufgrund anderer Erkrankungen. Da ist nach oben wie immer keine Grenze. Was, ich sag mal, als Äquivalent zur Schlittenprothese am Knie fehlt, sind jetzt ganz kleine Prothesen. Dann könnte man dran denken, dass man ja nur die Oberfläche ersetzen könnte vom Hüftkopf. Das gab es früher mal, die sogenannte McMinn-Prothese 2004 ungefähr. Da hat man nur den Hüftkopf wie so überkront. Das hat sich aber nicht wirklich bewährt. Einzelne Zentren machen sowas noch weltweit und in England. Aber diese sogenannten Oberflächenprothesen oder Überkronungen, die haben eine schlechte Publicity so in den Jahren gehabt. Warum? Weil da gab es Metall-Metall-Gleitflächen, die zur Metallose geführt haben. Das hat sich auch weiterentwickelt. Aber wenn man es ganz kurz zusammenfasst, ist es so, dass die Totalendoprothesen immer kleiner und knochensparender werden, aber dass man nicht nur irgendeine Oberfläche überkront.
Das war ja auch bei den Knieprothesen so, Professor Glamlich, dass Sie gesagt haben, da passiert viel oder da hat sich auch viel getan, was die Oberflächen betrifft. Ist das bei den Hüftprothesen auch so?
Ja, also es gibt so ein paar Entwicklungen der letzten 10, 20 Jahre, die wirklich eine Veränderung gebracht haben. Das eine sind minimalinvasive Zugänge und so Fast-Track-Prozeduren, aber es gibt auch bei dem operativen Management was. Da gibt man jetzt standardmäßig intravenös Tranexamsäure, was man früher eigentlich nur aus der Kardiochirurgie gekannt hat. Das führt dazu, dass wir weniger transfundieren und auch weniger Infekte haben. Viele Operateure geben das zusätzlich auch intraartikulär. Also die Tranexamsäure hat deutlich was verändert. Und als letztes hat das hochvernetzte PE, also die Inlays, das Plastik am Acetabulum, wurde deutlich verbessert. Das wurde quervernetzt und noch bedampft und bestrahlt und hat jetzt im Endeffekt Gleiteigenschaften wie Keramik. Das heißt, früher hat man gesagt, ja, das Beste beim jungen Patienten und das, was am besten gleitet, ist ein Keramikkopf gegen einen Keramik-Inlay. Die Probleme waren aber, dass sowas quietschen kann und dass natürlich Keramik spröde ist und Stoßbelastungen schlecht wegsteckt und brechen kann. Und jetzt mit einem modernen Keramik als Kopf und einer modernen PE-Oberfläche am Acetabulum hat man Gleiteigenschaften fast wie Keramik, aber hat eben die Nachteile nicht und hat gute Gleiteigenschaften, sicher ohne Bruchgefahr. Und das hat eigentlich sehr, sehr viel in der Endoprothetik verändert, das bessere Plastik mit besseren Gleiteigenschaften.
Ich als Neurologe kriege manchmal Patientinnen und Patienten vorgestellt, die eine Femoralis oder eine Sciaticus-Läsion postoperativ oder perioperativ erleiden. Ja. Können Sie ein bisschen was sagen zu den Risiken? Also was kann passieren klassischerweise bei so einer Hüftoperation?
Ja, also wie ich schon gesagt habe, ist eine der sichersten Operationen überhaupt, gerade wenn man es im Kontext sieht, des Zugewinns an Lebensqualität. Die Komplikationen sind relativ gering im Bereich von 1-3% in den Registern. Was immer wieder mitschwingt, ist ein Restrisiko an einem periprothetischen Infekt. Da reden wir ja auch noch drüber, was man da macht, wenn sowas auftritt. Da sind wir im Bereich von 1-2%, in manchen Zentren auch nur 0,7% bei der Primärendoprothetik. Aber der Protheseninfekt ist immer wieder ein Risiko, was man auch nie auf Null bringen wird. Und dann haben wir Komplikationsmöglichkeiten, die auch an den Zugängen liegen. Wir denken nochmal an das Knie, was wir zuletzt besprochen haben. Da gibt es eigentlich nur einen Standardzugang. mehr oder weniger. Bei der Hüfte ist das ganz anders. An die Hüfte oder an das Hüftgelenk kommt man im Endeffekt von ganz dorsal bis ganz ventral. Und alle Zugänge haben ihre Vor- und Nachteile. Und alle Zugänge, um es mal ganz einfach zu lassen, sind auch, wenn man den Patient 12 Monate untersucht, nach 12 Monaten gleich gut. Oder alle Patienten geht es gleich gut. Aber alle Zugänge sind unterschiedlich. Wie geht es dem Patient in der ganz kurzen Phase nach der OP, was ja natürlich in einem Industrieland wie Deutschland jetzt auch immer wichtiger wird, und von den Komplikationsmöglichkeiten. Nehmen wir mal ein Extrem, den häufigsten Zugang, der weltweit noch genutzt wird, das ist der posteriore Zugang, also nach dorsal über das Gesäß geschwungen, und da ist die Luxationsrate erhöht, da muss man auch am Ischiadikusnerv vorbei. Dann gibt es laterale Zugänge, wo die Glutealmuskulatur angehoben oder abgelöst werden muss. Und dann gibt es ventrale oder anterolaterale Zugänge, wo man andere Muskellücken benutzt, aber auch wieder an anderen Nerven vorbei muss. Und so gibt es halt eben verschiedene Möglichkeiten, immer einen Nerv zu treffen. Meistens oder eigentlich nie ist es, dass ein Nerv durchgeschnitten wird, aber es sind eben Hakenzugphänomene. Und das kann aber für den Patient extrem unangenehm werden. Gerade beim Ischiadikus ist ja das, was dann resultiert, ist ja ein Fallfuß, wenn man es so will, ne, oder eine Fußheberparese. Und das ist natürlich komplett konträr zu dem, was sich der Patient vorstellt, nämlich, dass er sofort mobil ist und sofort losläuft, sondern er hat dann eine Stolperneigung und der Fuß kommt nicht richtig hoch.
Ja. Das postoperative Management, wie ist das? Also da war ich auch beeindruckt bei den Knieprothesen, wie schnell man in die Mobilisation kommt, wie schnell wieder versucht wird, den Patienten aus dem Bett rauszuholen. Ist das auch realistisch, dass die Menschen nach der Hüft-OP wieder rasch aus dem Bett rauskommen? Wie ist das da so?
Ja, genauso. Also am selben Tag kann mobilisiert werden. In unserer Routine wird am selben Tag mit der Physiotherapie aufgestanden und gegangen. Die Patienten stecken insgesamt eine Hüftoperation, eine Standard-Hüftoperation mit einer Standardprothese, minimalinvasiv, deutlich besser weg als jetzt eine größere Knieoperation. Also die Patienten sind schneller schmerzfrei, die sind schneller mobil und dürfen am selben Tag voll belasten. Was viele Operateure noch machen, ist, dass man allerdings gewisse Bewegungen einschränkt in den ersten 6 Wochen, also nicht tief sitzen. Deswegen gibt es auch regelhaft zum Beispiel sowas wie eine Toilettensitzerhöhung oder ein Sitzkissen, um nicht unter 90 Grad zu sitzen. Und man sollte nicht die Beine zum Beispiel überschlagen oder was Verrücktes machen, wie ein Schneidersitz oder sowas. Ne? Also das heißt, luxationsfördernde Bewegungen sollte man unterlassen. Wer allerdings als Operateur mal gesehen hat, wie ein älterer Mensch, der vielleicht ein bisschen korpulent ist, aus dem Bett selbst aufsteht, sieht, dass diese ganzen Limiten eigentlich sofort geknackt werden. Und da sollte man nicht so ängstlich sein, weil das, was der Patient macht, wenn man aus dem Zimmer ist, das ist weit über den Bewegungsausmaßen, die man sich in einem Standard-Nachbehandlungsschema vorstellt.
Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen.
Ja.
Gehen Patienten nach einer Hüft-OP, gehen die regelhaft in die Reha?
Genau. Also die meistens, gerade wenn man so Fast-Track-Prozeduren hat bei uns, ist die mittlere Liegedauer 3,6 Tage. Also der Patient ist ungefähr 4 Tage bei uns in der Klinik. Am ersten Tag darf er voll belasten und geht dann am 4. Tag in die Reha. Und die sind in Deutschland sehr standardisiert. Die geht nämlich 3 Wochen. Und wo der Patient hingeht, sprich stationär oder ambulant, das hängt eher an den sozialen Begleitfaktoren. Das heißt, klassisch ist natürlich immer noch stationär. Der Patient übernachtet in der Reha, kriegt dort gekocht und sein Essen. Aber die Patienten, die ambulant möchten, die müssen sich halt drum kümmern, dass dann abends jemand zu Hause ist und ihnen hilft. Und das muss man einfach vorher abklopfen. 2 Extrembeispiele. Jemand ist allein lebend mitten in der Innenstadt in Frankfurt im 10. Geschoss ohne Aufzug. Der ist natürlich was für stationär. Und jemand, der in der Familie in einem Bungalow eingebettet ist, der kann wunderbar in eine ambulante Reha. Und dann gibt es einen ganz, ganz geringen Anteil von Patienten noch, die sagen, sie wollen nur Physiotherapie machen. Das ist aber für die meisten ein bisschen wenig.
Professor Graben, ich habe jetzt schon ganz viele Sachen besprochen. Ich habe jetzt noch 2 Fragen offen. Ja. Erstens, nochmal einen kleinen Schritt zurück. Was muss man eigentlich präoperativ an Vorbereitung haben? Gibt es aus Ihrer Sicht, sage ich jetzt mal, so ja, Ausschlusskriterien oder Laborwerte, die wichtig sind? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wo weiß ich denn, wo ich mich am besten operieren lassen soll als Patient? Gibt es irgendwie, wahrscheinlich gibt es auch da wieder Zertifizierungen, gehe ich davon aus. Gibt es irgendwie Qualitätsmerkmale und Gütekriterien?
Also erstmal zur präoperativen Vorbereitung. Wie auch bei der Knieendoprothetik ist es so, dass über die letzten Jahre eigentlich diese ganzen Vorbereitungsschritte, die wurden jetzt vor den stationären Aufenthalt gelegt. Also in den meisten Kliniken ist es so, dass der Patient eigentlich am OP-Tag kommt zur OP oder maximal einen Tag vorher, aber dass eben die OP-Fähigkeit natürlich weit vorher geprüft werden muss. Und ganz oben stehen da zwei Werte. Das eine ist der Hämoglobinwert. Wir wollen keine Patienten mehr operieren, die in der Anämie sind, weil das sind die, die dann auch transfundiert werden. Das heißt, eine Eisenmangelanämie sollte man vorher aufdecken. Also mit dem Patienten besprechen, dass er mit seinem Hausarzt mal einen HB-Wert bestimmt. Und die zweite Sache, die ganz die Berühmtheit erlangt hat, ist der HbA1c-Wert, dass eben die Patienten keinen latenten Diabetes haben oder unerkannt, weil auch das zu einer erhöhten Infektrate führt. Also das steht ganz oben. Und dann natürlich das klassische Abklopfen der Nebenerkrankungen, kardial etc., um keinerlei Narkoserisiken einzugehen. Das ist das Wichtigste. Und jetzt zu Ihrer Frage, wo lässt man sich operieren? Es hat sich das Endozert-System durchgesetzt. Das heißt, die Kliniken lassen sich zertifizieren und nehmen am Endoprothesenregister Deutschland teil. Beides sollte meines Erachtens in der Klinik gewährleistet sein. Das heißt, alle Kliniken, die am Endoprothesenregister teilnehmen, die werden getrackt, die kriegen Qualitätsberichte und können ganz klar sehen, ob sie mehr oder weniger Revisionen haben als in Vergleichskliniken beziehungsweise als erwartet. Und das Dritte ist natürlich, die AOK zum Beispiel macht unter ihren Versicherten da auch ein ganz genaues Benchmarking mit diesen Bäumchen. Und auch das ist ein objektives Kriterium, wo sich sowohl die Klinik, aber auch der Patient informieren kann, wie viele Revisionen im Vergleich zu einer Normalkohorte, nenne ich es jetzt mal, vorliegen. Und so kann man sich, glaube ich, ziemlich gut objektiv selbst überprüfen, aber auch der Patient sich orientieren.
Perfekt. Dann würde ich sagen, dann machen wir für heute den Sack zu. Wir haben viele Aspekte der Behandlung der Hüftarthrose, der Coxarthrose besprochen. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit Ihnen. Sie hatten ja schon angedeutet, dass wir über die Infekte der Endoprothetik sprechen könnten. Also das nehme ich gerne auf und hoffe, dass Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend.
Ja, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.